In Georgien haben tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert.
Bereits gestern hatten sich die ganze Nacht Tausende vor dem Parlamentsgebäude versammelt, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Sie fürchten um ihre Zukunft.
In der Hauptstadt Tiflis kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die setzte Waffenwerfer, Tränengas und Gummigeschosse ein.
Wütender Protest gegen die Entscheidung der Regierung, Gespräche über einen EU-Beitritt auszusetzen. Und das, obwohl 80% in Georgien für einen Beitritt gestimmt haben.
Das, was ihr da gerade gehört habt, sind Tagesschauberichte von Ende November 2024 über Proteste in Georgien. Nur einen Monat zuvor hat gerade die russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum die Parlamentswahlen gewonnen. Kurze Zeit später kündigt Georgiens Ministerpräsident Irakli Kuparidze an, den EU-Beitrittsprozess des Landes erstmal bis 2028 zu stoppen. Noch am gleichen Tag brechen im Land Proteste aus. Monatelang demonstrieren Zehntausende gegen den Kurs der Regierung. Bis heute gehen täglich Menschen in Georgien für eine Zukunft in der EU auf die Straße. Und das, obwohl immer wieder von massiver Polizeigewalt, Festnahmen und Repressionen gegen sie berichtet wird. In dieser Folge sprechen wir über Mut. Ein Gefühl, dass es braucht, sich trotz Gefahren politisch zu engagieren. Wir schauen auf die Menschen vor Ort, die tagtäglich in Georgien auf die Straße gehen und von denen wir in den deutschen Medien zurzeit nur noch wenig hören. Was bewegt dort vor allem junge Menschen, sich für die EU zu engagieren? Genau das wollen wir in dieser Folge herausfinden. Wir, das sind mein Kollege Maxi und ich, Anna. Und das hier ist eine neue Folge von Fühl ich Europa.
Was bewegt uns? Und wohin bewegt sich Europa? Genau das wollen wir in diesem Podcast herausfinden. In jeder Folge betrachten wir ein Gefühl und fragen, was diese Emotion eigentlich mit diesem abstrakten politischen System EU zu tun hat. Wie wirkt sich die EU und ihre Politik konkret auf unser Leben aus? Hier ist Fühl ich Europa.
Heute mit dem Thema Mut und Engagement. Maxi, was verbindest du eigentlich mit Georgien? Hast du 2024, als die Proteste groß in den Medien waren, davon mitbekommen?
Also wenn du Georgien sagst, dann denke ich an mein Studium. Ich hatte damals in einer Vorlesung eine Sitznachbarin. Als ich sie fragte, woher sie käme, sagte sie, from Georgia. Und ich dachte erstmal direkt, dass sie den US-Bundesstaat Georgia meinte. Und das hat sie auch gemerkt und gesagt, dass sie das Land Georgien meint. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal passiert. Und da wurde mir klar, dass ich mich bis dahin wirklich viel zu wenig mit dem Land Georgien beschäftigt habe, obwohl es geografisch deutlich näher an Deutschland liegt als der US-Bundesstaat Georgia. Und von den proeuropäischen Protesten habe ich die Berichte zwar gehört, aber wirklich damit beschäftigt habe ich mich nie. Dabei finde ich, dass es ein echt wichtiges Thema ist und es wirft bei mir die Frage auf, was ich an deren Stelle machen würde. Ich finde es echt schwierig, mich da reinzudenken.
Das ist echt eine gute Frage. Also ein Großteil von uns jungen Menschen hier in Deutschland ist ja in der EU aufgewachsen und wir kennen ja auch gar nichts anderes. Und für mich war die EU auch lange Zeit eher so ein sehr bürokratischer politischer Apparat. Nichts, wofür ich lange Zeit überhaupt die Notwendigkeit gesehen habe, auf die Straße zu gehen. Und genau deswegen finde ich es aber auch so wichtig, mal die Perspektive zu wechseln und zu erfahren, wie junge Menschen aus Georgien quasi von außen auf die EU gucken und was sie antreibt und woher sie den Mut nehmen, auf die Straße zu gehen.
Und genau das wollen wir heute näher beleuchten. Aber davor habe ich mich gefragt, wie so ein EU-Beitritt überhaupt funktioniert.
Und genau das hat unsere Kollegin Lea für uns gecheckt.
Ja, wie wird man eigentlich Mitglied in diesem exklusiven Club namens EU? Dazu müssen wir zunächst verstehen, die Europäische Union ist keine reine Wirtschaftsgemeinschaft. Sie versteht sich als Wertegemeinschaft. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Wahrung der Menschenrechte. Wer rein will, muss das nicht nur versprechen, sondern auch beweisen, dass er diese Werte einhalten kann. Dieser Prozess läuft in drei Schritten ab. Zuerst stellt ein Land einen offiziellen Antrag. Die EU-Kommission prüft dann genau. Wie demokratisch ist das Land wirklich? Hat es eine funktionierende Marktwirtschaft? Vertritt es alle Rechte und Ziele der EU oder tut zumindest etwas, um diesen näher zu kommen? Und welche Reformen fehlen vielleicht noch? Das kann sich über mehrere Jahre hinziehen. Am Ende entscheidet der Rat der Mitgliedstaaten, und zwar einstimmig. Alle 27 Länder müssen einem Beitritt zustimmen. Wenn das geklappt hat, beginnen die eigentlichen Verhandlungen. Aber Achtung, hier wird nicht gefeilscht. Das Kandidatenland muss das komplette EU-Recht übernehmen. Von Handelspolitik bis Umweltschutz. Was verhandelt wird, ist nur, wie viel Zeit bekommt das Land für die Umsetzung dieser Standards? Und wie viel finanzielle Unterstützung gibt es dabei? Auch das kann wieder viele Jahre dauern. Sind die Verhandlungen abgeschlossen, müssen am Ende nochmal alle zustimmen. Das EU-Parlament, alle 27 Mitgliedstaaten und alle nationalen Parlamente. Und in der Regel stimmt auch die Bevölkerung des neuen Mitglieds in einer Volksabstimmung ab. Erst dann ist man wirklich dabei. Was wichtig ist zu verstehen, ein EU-Beitritt ist kein Automatismus. Jedes Land ist selbstverantwortlich für seinen Fortschritt oder eben seinen Stillstand. Georgien zeigt das gerade ziemlich deutlich. Hier mal ein kurzer Überblick. Im März 2022 bewirbt sich Georgien im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine um den EU-Beitritt. Auf dem EU-Gipfel im Dezember 2023 ist es dann soweit und es wird dem Land schließlich der Kandidatenstatus verliehen. Die Freude hält jedoch nicht lange an. Die regierende Partei Georgischer Traum orientiert sich zunehmend an Russland. Die EU wirft der Regierung eine Abkehr von europäischen Werten und Prinzipien vor und pausiert deshalb im Juni 2024 das Beitrittsverfahren. Bei den Parlamentswahlen im selben Jahr wird die Regierungspartei mit mehr als der Hälfte der Stimmen wiedergewählt. Internationale Wahlbeobachtende berichten jedoch von zahlreichen Unregelmäßigkeiten. Die Opposition erkennt das Wahlergebnis deshalb bis heute nicht an. Der neue Regierungschef, Irakli Kubachidze, verkündet kurz nach Amtsantritt, dass Georgien die EU-Beitrittsverhandlungen bis 2028 aussetzen werde. Eine Zukunft Georgiens in der EU bleibt somit ungewiss.
Oha, ich glaube, ich habe zum ersten Mal wirklich verstanden, wie der EU-Beitritt funktioniert. Aber was ich noch nicht verstehe ist, zum einen setzt die georgische Regierung den EU-Beitrittsprozess aus. Aber zum anderen behauptet Ministerpräsident Kubachidze in einem Interview mit dem türkischen Rundfunk TRT, dass Georgien 2030 zur EU gehören wird. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview.
We are part of the Western culture, we are part of the European culture. If the European bureaucracy changes its attitude towards Georgia, I think everything can improve and we can finally become the full-fledged member of the European Union by 2030. It's quite realistic.
Der Ministerpräsident sagt also, dass er Georgien als festen Bestandteil westlicher Kultur und der Europäischen Union sehe. Jedoch Europa seine Einstellung zu Georgien verändern müsse, damit Georgien 2030 EU-Mitgliedstaat werden könne.
Ja, genau. Er verspricht auch weiterhin, dass Georgien eines Tages EU-Mitglied sein wird. Denn in der Bevölkerung ist die Unterstützung eines EU-Beitritts immer noch riesig. Außerdem steht das Ziel eines EU-Beitritts sogar in der georgischen Verfassung.
Aber gleichzeitig entfernt sich die Regierung doch immer weiter von den Werten der EU, oder?
Das kritisierte zumindest der Europäische Rat 2024, als er Georgien ermahnte, die Werte und Prinzipien der EU zu achten und aufforderte, die zunehmende Einschüchterung von Regierungskritikerinnen und Kritikern zu beenden.
So wird es schwierig mit dem EU-Beitritt.
Genau, deshalb wirft die Opposition der Regierung auch vor, dass sie einen EU-Beitritt zwar verspräche, ihn aber in Wirklichkeit ausbremsen würde. Dazu kommt noch die antiwestliche Rhetorik der Regierungspartei Georgischer Traum. Die Politikwissenschaftler Professor Dr. Kakachia und Dr. Kakabatze erklären zum Beispiel, dass der Georgische Traum seit 2022 eine Verschwörungstheorie propagiere, wonach es im Westen eine globale Kriegspartei gäbe, die Georgien in einen Konflikt mit Russland hineinziehen wolle.
Das erinnert mich an Rhetorik, wie wir sie aus Russland kennen.
Ja, Russland betrachtet Georgien auch noch bis heute als Teil seiner Einflusssphäre. Zwar wurde Georgien schon 1991 von der Sowjetunion unabhängig und brach nach dem Krieg mit Russland im Jahr 2008 die diplomatischen Beziehungen ab. Damals ging es um den Status der Regionen Südossetien und Abchasien, um den die beiden Länder kämpften. Aber Obwohl die diplomatischen Beziehungen seitdem nie wieder offiziell aufgenommen wurden, ist seit dem Machtantritt des georgischen Trumps 2012 eine wirtschaftliche Annäherung zu beobachten und auch ein deutlich geduldigerer Umgang mit Russland. Gleichzeitig ist die Angst vor russischem Einfluss auch der Grund, warum so viele Menschen auf die Straße gehen, selbst wenn sie bei anderen politischen Themen total unterschiedlicher Meinung sind. Laut Umfragen aus dem Jahr 2024 sehen fast 70% der Georgierinnen und Georgier Russland als größte Bedrohung für ihr Land.
Aber weil wir nicht nur über die Menschen sprechen wollen, die da protestieren, sondern auch mit ihnen, habe ich mit jemandem gesprochen, der schon seit Anfang der proeuropäischen Proteste dabei war. Luka Bluashvili ist 25, studiert inzwischen in Berlin und war schon am Anfang bei den Protesten dabei und hat viel zu berichten. Aber bevor ich es jetzt zusammenfasse, hören wir ihn lieber direkt selbst.
In 2023, the first time Georgian
2023, als die georgische Regierung zum ersten Mal ihre Absicht verkündigte, das berüchtigte Gesetz über ausländische Agenten voranzutreiben, war ich noch Student. Das war der erste eindeutige Schritt, den die Regierung in Richtung Autoritarismus unternahm. Und selbst für uns Studenten und Studentinnen war klar, was dies wirklich bedeutete. Unser Gefühl war, wir verstehen es und wir können es lösen. Das war der Moment, auf den wir gewartet haben, denn wir hatten immer Zweifel. Ich habe immer an der Ehrlichkeit der georgischen Regierung gezweifelt, wenn sie von proeuropäischer Haltung sprach. Nach wochenlangen Protesten zog die Regierung den Gesetzentwurf zurück, nur um ihn ein paar Jahre später wieder vorzulegen. Das war ein Weckruf für mich und für meine Freundinnen und Freunde.
Was meint Luca, wenn er sagt, dass er gegen das Gesetz über ausländische Agenten protestiert hat?
Das sogenannte Gesetz zur Transparenz ausländischer Einflussnahme, von dem Luca hier spricht, wurde 2024 beschlossen. Es verpflichtet Medien und Nichtregierungsorganisationen, die über 20% ihres Geldes aus dem Ausland erhalten, sich als ausländische Agenten zu registrieren. Die georgische Regierung kann damit ohne zusätzlichen Gerichtsbeschluss Informationen von den NGOs und von Personen, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, anfordern. Kritikerinnen und Kritiker sehen im Gesetz den Versuch, die Zivilgesellschaft zu kontrollieren. Das kennen wir schon aus Russland. Da hatte die Regierung 2012 bereits ein ganz ähnliches Agentengesetz eingeführt.
Interessant. Luca hat ja gesagt, die georgische Regierung 2023 unter Druck der Proteste das Gesetzesvorhaben erst wieder zurückgenommen hat. Aber dann haben sie es ein Jahr später doch durchgesetzt. Ich meine, das zeigt, dass die Proteste ja tatsächlich Druck auf die Regierung ausüben. Auch wenn sie das Gesetz am Ende nicht verhindern konnten. Aber es ist auch nicht ungefährlich, auf die Straße zu gehen, wie Luca mir erzählt hat.
There was serious violence committed.
Es wurden schwere Gewalttaten begangen. Was wir erlebt haben, waren massive Menschenrechtsverletzungen. Es gibt zahlreiche Videos dazu und hunderte von Zeuginnen und Zeugen. Was ich vor allem erlebt habe, war der Einsatz von Tränengas. Und es gibt auch Berichte darüber, dass dem Gas noch etwas anderes beigemischt wurde, weil viele Menschen unter unerklärlichen Beschwerden litten.
Luca erwähnt hier ja auch eine Chemikalie, die gegen die Protestierenden eingesetzt wurde. Laut einer BBC-Recherche gibt es Hinweise darauf, dass die georgischen Behörden bei den Protesten 2024 die chemische Substanz Brompenzylcyanid eingesetzt hätten. Das ist ein Kampfstoff, der im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde und der Verbrennung, Husten und Erbrechen verursacht. Bei solchen Berichten frage ich mich dann schon, was Menschen motiviert, trotz solcher Gefahren überhaupt weiterzumachen.
Genau das habe ich Luca auch gefragt.
Georgia was a big motivation and Georgia's future.
Georgien und seine Zukunft waren eine große Motivation und damit verbunden meine persönliche Zukunft, die Zukunft meiner Freunde und meiner Familie. Ich hatte während meiner Kindheit das Gefühl, dass wir als Bürger und Bürgerinnen von Georgien, ein sehr diverses Volk, viel Ungerechtigkeit, Leid und Trauma erfahren haben. Und die europäische Integration wäre ein Weg gewesen, wie wir diese Herausforderungen und Traumata hätten überwinden können. Handled and overcome those challenges and the
trauma. Man merkt bei Luca hier sehr stark, dass das Politische eng mit seinem persönlichen Leben, seiner Vorstellung einer Zukunft in einer Heimat verbunden ist. Was ich vor allem noch interessant fand, war aber, was er über die Rolle seiner Generation erzählt hat.
Wir sind die jüngere Generation. Zunächst einmal wurden wir im freien Georgien geboren. Frei, zwar nicht ganz demokratisch, aber ein Land, das erklärte, ein demokratisches Mitglied der Europäischen Union sein zu wollen. In dieser Gesellschaft sind wir aufgewachsen. Wir haben uns in dieser Frage zusammengeschlossen. Und mit diesem Hintergrund sind wir auch diejenigen, die die jüngste russische Invasion in Georgien im Jahr 2008 miterlebt haben. Ich war 7, als der Krieg ausbrach, aber ich erinnere mich an jeden einzelnen Tag des Krieges, genau wie alle meine Freunde. Das weckt auch sehr sensible Emotionen. Was auch immer wir sehen, es schwingen unsere Erinnerungen an den Krieg mit und das, was kommen könnte, wenn wir aufgeben.
Das ist wirklich spannend. Das heißt, zum einen hat er die Sowjetunion nicht mehr miterlebt, anders als die älteren Generationen. Und gleichzeitig ist er aber auch nicht nur mit Frieden aufgewachsen, so wie wir hier in Deutschland. Der Krieg 2008 mit Russland ging zwar nur 5 Tage, aber ich kann mir denken, wie groß eine Angst vor einem erneuten Krieg mit Russland dann auch sein kann, wenn man sowas schon mal miterlebt hat. Was mich da aber noch interessieren würde, erlebt Luka denn sowas wie einen Generationenkonflikt in Georgien, wenn es um die Frage eines EU-Beitritts geht? Hat er dir dazu was erzählt?
Er hat gesagt, dass die Proteste am Anfang oft als Gen-Z-Proteste bezeichnet wurden. Anfangs sei es die jüngere Generation gewesen, die sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat. Aber vor allem die Älteren helfen dabei, dass die Proteste jeden Tag weitergehen. Dafür braucht es auch ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Und laut Luka sind es gerade die älteren Menschen, die dafür sorgen, dass die Proteste so lange andauern. Hast du denn Umfragewerte zu dem Thema bei deiner Recherche gefunden?
Ja, ich habe dazu was gefunden. Also laut den letzten Umfragen des Kaukasusbarometers von 2024 zeichnet sich schon ab, dass die jüngere Generation zwischen 18 und 34 Jahren am stärksten einen EU-Beitritt unterstützt. Von ihnen befürwortet über 70% den Beitritt. Das Bild von einem vor allem jungen Protest oder einem Generationenkonflikt zeichnet sich so in den Umfragen aber auch nicht ab. Also laut den Umfragen sind auch deutlich über die Hälfte der älteren Generation für einen EU-Beitritt.
Ich meine, das deckt sich dann ja auch mit dem, was Luka gesagt hat. Ich finde es krass, dass es gerade die Älteren sind, die auf den Straßen durchhalten. Und Luka meinte zu mir, genau dieses Durchhalten macht ihm auch Mut. Denn schon 2024 konnten große Menschenmassen für die Proteste mobilisiert werden. Und wenn es schon einmal möglich war, dann kann es auch jederzeit wieder passieren.
They also probably feel uncomfortable by having people on the streets.
Wahrscheinlich fühlt die Regierung sich auch unwohl dabei, dass samstags tausende Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Denn man weiß ja nie, wann etwas schief geht. Diese Hunderttausenden von Menschen könnten plötzlich wieder auftauchen.
Aber angenommen, eines Tages werden Luka und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter erfolgreich sein. Meinst du nicht, dass da nach so viel Zeit, Mühe und den Gefahren, denen sie sich ausgesetzt haben, eine zu hohe Erwartung an der EU hängt?
Wie es generell ist, weiß ich nicht. Also Luka wohnt ja schon eine Weile in Deutschland und seitdem hat sich sein Bild von der EU auch nochmal gewandelt, wie er mir erzählt hat.
It's not like that Georgia would join the European Union and it would turn into a heaven land. Those are lies.
Es ist nicht so, als würde Georgien durch einen Beitritt zur Europäischen Union zum Paradies werden. Das sind Lügen. Auch die Menschen, die gegen die Regierung protestieren, sollten die Europäische Union kritisch beäugen. Das ist durchaus sinnvoll. Meine Sicht auf die Europäische Union hat sich geändert. Die Gründe dafür waren vor allem geopolitisch. Der Krieg in der Ukraine, die Krise in Georgien und die Unfähigkeit der EU, als geeinte Kraft zusammenzustehen, um diesen Krisen entgegenzutreten. Interessanterweise ist meine Sicht auf die EU realistischer und weniger idealistisch geworden.
Die aktuelle politische Situation nüchtern und sachlich zu analysieren, das ist ja das eine. Aber was bedeutet das emotional? Am Anfang der Folge haben wir ja darüber gesprochen, woher Menschen den Mut nehmen, sich zu engagieren. Was fühlt Luka denn, wenn er jetzt auf seine 2 Jahre Proteste zurückblickt?
Anger, sense of injustice, sense of hope, exhaustion as well.
Wut, ein Gefühl der Ungerechtigkeit, ein Gefühl der Hoffnung und auch Erschöpfung. Denn das war auch ihr Ziel, dass sie das in uns auslösen wollten. Und teilweise haben sie das erreicht. Aber auch Mut. Ich spüre ein enormes Maß an Mut unter diesen Menschen, auch in mir selbst. in einer Weise, dass wir, ohne prahlen zu wollen, trotz dieser vielen Jahre immer noch weitermachen und es immer noch schaffen, diese emotionale Verbundenheit zu den aktuellen Entwicklungen aufrechtzuerhalten. Und manche werden dem auch nicht zustimmen, aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad empfinden wir auch ein Gefühl der Frustration. Weil man so viel gegeben hat, so viel Zeit, so viel Energie und Ressourcen, ganz besonders jene Menschen, die nun schon seit 500 Tagen auf der Straße sind.
Das ist ja ein ganz schöner Gefühlsmix, von dem er da berichtet. Mut ist für ihn vor allem ein Gefühl, was hochkommt, wenn er auf die Leistung seiner Mitstreitenden guckt, die jeden Tag auf die Straße gehen. Aber verständlicherweise ist da auch wahnsinnig viel Erschöpfung. Ein Satz ist mir dabei besonders hängen geblieben.
Taking into account that I live in Berlin and I'm not actively in Tbilisi, many of my friends are. And I try to communicate that as well with them, that when they're trying to exhaust us, we also need to recover and relax and gather our forces. Let's see how that's gonna turn out.
Luca sagt, dass die georgische Regierung darauf setze, die Protestierenden zu erschöpfen. Und wenn er mit seinen Freundinnen und Freunden in der Hauptstadt Tiflis spricht, geht es deshalb inzwischen auch darum, sich Pausen zu erlauben und neue Kraft zu sammeln.
Stell mir das aber auch echt schwierig vor, sich eine Pause zu erlauben, wenn man weiß, dass genau diese Kontinuität, also jeden Tag weiter auf die Straße zu gehen, den Druck auf die Regierung aufrechterhält.
Ja, voll. Die Erfahrungen von Luca und seinen Freundinnen und Freunden zeigen, dass politische Mitgestaltung nicht nur Mut, sondern auch Geduld und Ausdauer erfordert. Genau deshalb finde ich es auch wichtig, Menschen wie Luca zuzuhören und uns vor Augen zu führen, dass Demokratie kein Selbstläufer ist.
Da stimme ich dir zu, Maxi. Und mit diesem schönen Schlusswort verabschieden wir uns für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Anmerkungen oder Wünsche für zukünftige Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an fühlicheuropa@bpb.de. Und bewertet und abonniert uns auf eurer Podcast-Plattform, um keine weitere Folge zu verpassen.
Das war Fühle ich Europa, ein Podcast der Volontierenden der Bundeszentrale für politische Bildung. An dieser Folge haben mitgewirkt Anna Holland, Lea Mehr, Vincent Rabas-Kolominski und ich, Maximilian Czaja. Produktion 4000 Hertz. Ein besonderer Dank gilt den Menschen, die sich mit uns über das Thema unterhalten haben. Insbesondere Luca Bluaschwili. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.